Radio 1 Visite, der Medizin-Podcast, unterstützt von der Privatklinik Bethanien. Behandlungen auf höchstem Niveau. klinikbethanien.ch.
In dieser Podcast-Ausgabe reden wir über Speicheldrüsen. Welche gibt es da, für was sind sie genau wichtig und was ist, wenn es zu Problemen kommt? Das besprechen wir heute mit der Frau Dr. Martina Brogli. Sie hat eine eigene Praxis an der Privatklinik Bethanien. Zuerst einmal müssen wir mal ein bisschen definieren, was sind die Speicheldrüsen?
Also Speicheldrüsen dürfen wir nicht verwechseln mit der Bauchspeicheldrüse. Das ist das, was die meisten Menschen kennen. Die für die Verdauungssäfte im Bauchraum zuständig sind. Die Speicheldrüsen sind im Kopfbereich, da gibt es mehrere. Die grösste ist eigentlich die sogenannte Ohrspeicheldrüse. Die liegt so ums Ohr, im Bereich vom Kieferwinkel. Dann gibt es aber auch noch eine am Unterkiefer und es gibt noch eine unter der Zunge. Also es sind relativ viele Organe, die eigentlich dafür zuständig sind, dass wir immer gute, nicht so ein trockenes Maul haben.
Auch die im Ohr sind für das zuständig?
Ja, sie sind nicht im Ohr, sie liegen ums Ohr, heissen darum Ohrspeicheldrüse rein aus anatomischer Begründung und sind dafür zuständig, ja, dass wir Speichel produzieren können, die ins Maul hineingehen.
Warum ist der Speichel so wichtig?
Also spätestens, wenn man mal zu wenig Speichel hat, dann merkt man, wie wahnsinnig wichtig das ist. Es ist extrem unangenehm, wenn man immer ein trockenes Maul hat, wenn man dauernd trinken muss. Das ist mal das eine. Das andere ist natürlich auch zum Einspeicheln vom Essen, dass man überhaupt schlucken kann, dass es überhaupt runtergeht. Und das dritte ist dann auch, dort wird bereits ein erster Schritt von der Verdauung wird dort schon gemacht über die verschiedenen Enzyme, die in diesem Speichel sind.
Also man sagt ja, das Wasser läuft einem im Maul zusammen. Das ist im Grunde noch das Bild, das ihr da zeichnet.
Absolut. Und das ist auch genau das, was wirklich passiert. Also das sind schon spannende Reflexe, die dann da stattfinden, sobald man nur schon etwas schmeckt, dass man dann eben die Speichelproduktion, dass die parat ist, dass die Drüsen anfangen zu arbeiten. Und das kann auch mal das Problem sein, wenn nämlich zum Beispiel noch mit einem Stein ist in so einer Drüse und der Speichel nicht richtig rauskommt, dass dann gerade zu einer Schwellung kommt von einer Drüse, weil eben schon bereits vor dem Essen, weil eben der Speichel sich schon gesammelt hat und eigentlich schon parat wäre, um dann rauszukommen.
Die sprechen es gerade klar, es kann eben auch Schwierigkeiten geben. Solange es keine Schwierigkeiten gibt, machen wir sich gar keine Gedanken. Dann funktioniert eben alles. Aber was kann es denn für Probleme geben?
Das, was man sicher am besten kennt, so im Volksmund, oder ist der Mumps, oder? Die Entzündung von der Speicheldrüse, der Ohrspeicheldrüse durch Viren, wo dann zu einer Schwellung führen, so eben ums Ohr, im Bereich vom Kieferwinkel. Also es kann Entzündungen geben von dieser Drüse. Einerseits durch Viruserkrankungen, es kann aber auch bakterielle Infekte geben, die dann einfach Schmerzen machen, Schwellung machen. Es kann aber eben auch zu Problemen kommen, dass der Speichel nicht richtig fließt. Sei das, dass eben Steine entstehen, ähnlich wie einem Gallenstein. Sei das, dass es irgendwo Vernarbungen gibt und darum der Speicher nicht richtig rauskommt. Oder es gibt dann auch Tumorerkrankungen im Bereich der Speicheldrüse, wo dann entsprechend Knoten sich als Knoten meistens präsentieren.
Gibt es da irgendwie eine Zielgruppe, Anführungs- und Schlusszeichen, wo Probleme auftauchen können? Oder kann das alle treffen?
Das finde ich eben eigentlich noch faszinierend an diesen Drüsen, dass die wirklich eigentlich alle betreffen können. Also natürlich je nachdem, was es ist. Also wenn man jetzt von Infektionen redet, dann natürlich der Mumps zum Beispiel typisch an Kinderkrankheit, bevor man es geimpft hat. Dann zum Beispiel so eine bakterielle Entzündung kommt häufig bei Patienten vor, die insgesamt sehr wenig essen, wo einfach die Speichelproduktion, wo der Speichel immer ein bisschen leidet, nicht richtig im Schwung ist, weil sie insgesamt sehr wenig zu sich nehmen. Das ist dann vor allem bei sehr betagten Leuten ein Problem. Dann gibt es aber auch Kinder, die so Verengungen haben in den Drüsen oder chronische Entzündungen. Oder natürlich dann Tumoren, die typischerweise eher so ab 40 dann zum Thema werden.
Welchen Einfluss hat eigentlich die Nahrung, die wir zu uns nehmen, auf die Speicheldrüse?
Ja, das zum Beispiel mit der Steinentwicklung. Das ist eigentlich so ein bis jetzt nicht so wahnsinnig gut erforschtes oder erkanntes Thema. Woher kommen überhaupt Steine in dieser Drüse? Man hat manchmal dann das Gefühl, ja, wenn man zu viel Kalzium zu sich nimmt, dann gibt es dort eher Verkalkungen drin. Das hat sich aber eigentlich alles nicht wirklich bewahrheitet. Am Schluss ist es wahrscheinlich primär ein Problem, dass der Speichel irgendwie liegen bleibt, nicht ganz fließt und sich dann wie eindickt. Entsprechend gibt es eigentlich nicht so klare Hinweise, dass jetzt die Ernährung irgendeiner Form dann die Entwicklung von Erkrankungen in der Speicheldrüse fördert.
Was ist eigentlich der Speichel? Ist das Wasser oder was, aus was setzt sich der zusammen, wo da produziert wird?
Ja, also es ist definitiv auch auch Wasser in dem Sinn. Wir brauchen relativ viel Flüssigkeit pro Tag. Man sagt, die 2 Liter sollte man mindestens zu sich nehmen, dass man unter anderem eben auch genug Speichel kann produzieren. Aber es ist eben noch komplexer. Also es hat eben unter anderem auch ganz wichtige Enzyme drin, allen voran die sogenannte Amylase, die eben schon den Nahrungsbrei eigentlich tut auflösen, einen ersten Schritt macht eigentlich in der chemischen Aufsplittung quasi vom Essen.
Aber ist es, wenn man zum Beispiel Früchte isst, die man nicht gewaschen hat und so, ist das ein Problem für einen Speichelfluss?
Nein, also das ist in der Regel kein Problem. Also ich darf jetzt natürlich da nicht am Radio sagen, man soll die Früchte nicht mehr waschen. Aber es ist sicher nicht so, dass man jetzt wegen dem nachher muss Angst haben, dass man jetzt da irgendein Problem hat. Der Fluss geht ja eigentlich primär in eine Richtung. Oder? Der Fluss geht primär eigentlich aus der Drüse ins Maul und nicht umgekehrt. So aufsteigende Infekte quasi aus dem Maul in die Speichel, das sind eigentlich selten. Das Hauptproblem ist wirklich eher, wenn der Speichel nicht mehr richtig fließt, dass es dann eben auch kann. Sogenannte Stase, wenn der einfach dort liegt, dann kann er sich auch besiedeln, aus Bakterien aus dem Maul. Aber sonst ist eigentlich der Fluss immer nur in eine Richtung.
Was man ab und zu hört, ist, dass der Speichel so verantwortlich sein für schlechte Zähne zum Beispiel. Ja. Ist das etwas, was ich bestätigen kann?
Absolut korrekt, ja. Das sehen wir zum Beispiel ganz typisch bei Patienten, die Bestrahlungen brauchen im Kopf-Hals-Bereich. Das ist eigentlich ein bisschen gemein, die Speicheldrüsen, die sind auch relativ komplex zusammengesetzt. Die haben so verschiedene Komponenten, unter anderem eine, wo eher so ein bisschen eben den flüssigen Anteil gerade produziert, eine, wo eher so ein bisschen einen größeren Anteil produziert. Und jetzt gerade bei Bestrahlungen kommt häufig der flüssige, die Komponenten, wo der flüssige Anteil produziert, ein bisschen unter die Räder. Die Drüsen, die gehen auch mit quasi die vernarben. Und entsprechend haben die Patienten oft sehr, sehr wenig und sehr, sehr zähe Speichel. Und die neigen dann sehr auch zu Zahninfekt und Zahnfleischentzündungen. Und entsprechend ist es ganz wichtig, dass gerade Patienten, die eben wenig Speichel haben, auch regelmässig eine Dentalhygiene haben, weil das definitiv ein Thema ist. Ja.
Und Mundgeruch, ist das etwas, was aus dem Speichel raus kann entstehen?
Das sagt man immer wieder ein bisschen, aber meistens ist das eigentlich nicht so. Also natürlich ganz, ganz trockene Schleimhäute, das ist eher etwas, was dann so ein bisschen Mundgeruch machen kann. Aber häufiger ist eigentlich der Mundgeruch eher dann so ein bisschen aus dem Magenbereich kommend, nicht wirklich primär vom Speichelfluss.
Nimmt der Speichelfluss in der Nacht ab? Weil man hat das Gefühl, morgen, wenn man wacht, man hat ein ungutes Maul, der Speichel ist oben gelegen. Das ist so das Gefühl. Ist das etwas, wo der Körper dort wirklich auch zur Ruhe kommt?
Absolut. Und ich finde das schon immer wieder wahnsinnig faszinierend. Oder? Speichel können wir ja nicht so gut brauchen beim Schlafen. Wir wollen ja nicht, dass unser Küsschen pflatschnass ist am Morgen. Und man müsste ja immer. Und das ist auch etwas, wo man häufig nicht so realisiert, wie oft man eigentlich den Speichel instinktiv abschlucken, also etwas, wo man nicht als Schluck, als aktives Schlucken interpretiert, sondern wirklich einfach gemacht wird, dass der Speichel eben nicht im Maul liegt. Schlucken machen wir natürlich auch viel weniger in der Nacht. Entsprechend würde der Speichel einfach irgendwie im Maul liegen. Und das wird effektiv vom Körper entsprechend reguliert, dass wir in der Nacht viel weniger Speichelproduktion haben. Es ist sowieso so, eben, dass Drüsen eigentlich dafür sorgt, dass dann, wenn wir ihn brauchen, nämlich vor dem Essen, fängt das dann schon an, dass er dann wirklich parat ist. Also es gibt wie so einen Anteil, der ist quasi immer da, der macht uns einfach eine feuchte Schleimhaut. Und dann gibt es den anderen Teil, der explizit dann produziert wird, wenn wir essen.
Und in Stresssituationen kennen wir so, dass wir ein trockenes Maul haben vor einem Auftritt, vor einem Vortrag, bei einem Date, was auch immer. Was passiert dort?
Ja, das ist so vom Körper eigentlich geregelt über den Sympathikus. Also all das, was eigentlich Stress quasi für den Stress in der Stresssituation gebraucht wird, dass das aktiviert wird, aber der Rest eben auch dann deaktiviert oder quasi reduziert wird. Und darum speichelt, also essen müssen wir nicht, oder wenn wir flüchten. Quasi. Sondern dann muss eben all die Energie eigentlich noch mit anders sein. Darum wird dann auch wirklich die Speichelproduktion reduziert. Und darum gibt es dann auch ein entsprechendes Trocknungsmaul.
Also man konnte jetzt aufzeigen, für was und wie wahnsinnig wichtig dass die Drüsen sind und dass eben auch der Speichel ist. Wie merke ich, dass etwas nicht gut ist? Was sind die ersten Anzeichen?
Da gibt es eigentlich wie so drei grosse Gruppen. Das eine ist wirklich so die Schwellung im Bereich, und das ist eben einmal noch interessant, dass man dann manchmal gar nicht an die Speicheldrüse denkt, dass dort die Schwellung könnte sein, weil meistens ist es eben so im Bereich vom Backen oder im Bereich vom Unterkieferknochen, wo dann auf einmal so eine Schwellung entsteht. Und dann denkt man unter Umständen eher an einen Lymphknoten, als dass das jetzt wirklich quasi Drüsen eigentlich ist. Entsprechend geht es mal ein bisschen darum, sich auch die Anatomie eben ein bisschen zu vergegenwärtigen. Und dann gibt es eigentlich so die grosse Gruppe von der akuten Entzündungen. Da haben wir typischerweise wirklich einfach eine geschwollene, schmerzhaft überwärmte und gerötete Drüsen. Wenn man da versucht, irgendwie das ein bisschen zu massieren, merkt man, da kommt irgendwie gar nicht recht Speichel oder sogar Eiter ins Maul hinein. Dann gibt es so die nahrungsabhängigen Schwellungen, die eigentlich nur dann kommen, wenn eben Speichel produziert wird. Das spricht dann eher dafür, dass irgendwo im Gang von dieser Drüse etwas verstopft ist. Entweder sei das durch einen Stein oder durch eine Vernarbung. Und dann gibt es eben die Tumoren, die dort entstehen können. Da gibt es gute und bösartige. Und die zeigen sich in aller Regel eigentlich als schmerzlose Knoten, wo man meistens gar nicht unbedingt gerade so spürt oder eben häufig auch als Lymphknötchen interpretiert wird. Darum recht lange auch nicht zur Abklärung kommt, weil man das eigentlich so ein bisschen als normal anschaut. Und die sind typischerweise recht langsam wachsend, verändern sich dann eigentlich relativ unscheinbar und darum ist häufig so, dass erst wenn er dann wirklich recht gross ist, dann wirklich eine Abklärung stattfindet, was eigentlich ein bisschen schade ist.
Ist es spät dann, oder was?
Meistens nicht spät, aber jetzt gerade für die Ohrspeicheldrüse, dort entstehen die meisten Tumoren, sind in aller Regel gutartig, sollten aber trotzdem meistens entfernt werden. Da gibt es so eine grosse Tumorgruppe, die sogenannten pleomorphen Adenomen, die man eben entfernen sollte, weil die mit der Zeit können bösartig werden. Und durch die Ohrspeicheldrüse ist eben jetzt für mich aus chirurgischer Sicht auch sehr interessant zu gehen. Dort läuft der Gesichtsnerv durch. Je grösser so ein Knoten ist, desto eher ist auch mal Gefahr da, dass man dann in die Nähe von diesem Nerv auch kommt und der könnte verletzen. Oder dass der Knoten wirklich in unmittelbarem Kontakt auch mit dem Nerv ist. Und entsprechend, je kleiner der Knoten, desto geringer sind natürlich die Risiken dann von einer Operation.
Also Gesichtsnerv heisst, das ist das, wo ich mein Gesicht, meine Gesichtszüge unter Kontrolle habe, oder wenn der eben angeschlagen ist, dann eben nicht.
Genau, also der Gesichtsnerv ist der motorische Nerv. Also der sorgt, der zweigt sich gemeinerweise eigentlich genau in dieser Ohrspeicheldrüse auf. Man redet vom sogenannten Pes anserinus oder vom Gänsefuß, also weil der wirklich sich in seine verschiedenen Äste aufteilt, die dann zu den verschiedenen Bereichen vom Gesicht gehen, zur Stirn, zum Auge, zur Nase, zum Mund. Und wenn so ein Ast oder natürlich theoretisch auch der ganze Nerv verletzt oder durch einen Tumor auch angegriffen wird, dann kommen wir eine Lähmung über vom Gesicht.
Das wäre ein Hinweis, oder? Dass ich muss schauen muss, dass irgendetwas nicht in der Ordnung ist. Und sonst effektiv auch beim Ohr, denn, wenn die Knoten gross sind, oder wie merke ich, dass etwas nicht in der Ordnung ist?
Also meistens ist die meisten Patienten sagen, ja, ich habe irgendwie da drüber gelangen, sei das, weil man irgendwie so die Haut eingecremt hat oder weil man irgendwie beim Rasieren das gespürt hat. Da ist irgendetwas. Und dann meistens macht man eigentlich noch nichts. Weil man denkt, das geht dann wahrscheinlich wieder weg. Und wenn der aber dann bleibt, so ein Knoten, wenn man merkt, der geht irgendwie von selber nicht weg innerhalb von ein, zwei Wochen, dann lohnt es sich sicher, dass man das einmal gut zeigt. Und es kann durchaus sein, dass es am Schluss ein Lymphknoten ist, aber häufig ist es eben dann ein Knötchen im Bereich der Speicheldrüse und die sollten mit einer Punktion abgeklärt werden. Dann macht man eine sogenannte Feinnadelpunktion, tut das mit einem ganz feinen, zuerst einen Ultraschall, den sieht man schon mal, wie sieht der genau aus, und dann mit einem feinen Nödel tut man eine Probe nehmen und findet dann eigentlich doch relativ genau heraus, um was es jetzt da geht. Weil Tumoren in der Speicheldrüse ist ein extrem komplexes Gebiet. Da sind jetzt mittlerweile 50 Tumoren bekannt oder sogar noch mehr. Pathologen würden mich jetzt wahrscheinlich schon schelten, weil ich wieder noch einen vergessen habe, was jetzt auch noch neu definiert haben. Aber es sind sehr, sehr viele verschiedene. Und darum ist es eben wichtig, dass man da auch so eine Einteilung machen kann. Einerseits natürlich gutartig, bösartig, aber dann auch so ein bisschen, ist das jetzt ein sehr aggressiver oder ist das ein wenig aggressiver Knoten. So kann man dann eben auch die entsprechende Behandlung festlegen.
Was heisst das, Behandlung? Von wo bis wo geht das?
Also in aller Regel, da gibt es wenige Ausnahmen, aber in aller Regel ist der erste Schritt Chirurgie. Also dass man das wirklich entfernen tut. Wenn immer möglich, und das kann man Gott sei Dank meistens wirklich nerverhaltend, also das heisst, dass man den Gesichtsnerv wirklich schonen. Selbst wenn so ein Krebs wirklich nahe würde an so einen Nerv herangehen, solange der Nerv nicht wirklich eingewachsen ist, darf man den Nerv auch wirklich stehen lassen, wenn Abstände dann relativ knapp sind. Und dann, je nachdem, was denn das für ein Typ ist, muss man manchmal noch Lymphknoten am Hals mit zusätzlich wegnehmen. Das würde man dann in der gleichen Narkose machen. Und manchmal braucht es dann noch eine Nachbestrahlung, wenn das je nach Aggressivität von dem Tumor.
Kann man das in Prozent ausdrücken, wie gross die Heilungschance ist von einem aggressiven Tumor?
Ja, also das ist wirklich jetzt noch echt eine schwierige Frage, weil das, so eine Prognose tut man eigentlich an verschiedenen Faktoren quasi abhängig machen. Also einerseits ist sicher mal wichtig, in welchem Stadium haben wir eigentlich so einen Knoten entdeckt? Hat schon Lymphknoten ablegen oder nicht? Ist ein Nerv schon betroffen oder nicht? Wächst das schon quasi so ein bisschen tut rein, oder ist das wirklich noch gut in der Drüse drin? Wie gut haben wir das auch wegnehmen können? Das sind so Sachen, die dann schon mal ganz wichtig sind. Darum sage ich auch, so einen Knoten dort so ums Ohr, der gehört dort eigentlich nicht hin, lohnt sich sicher lieber einmal zu früh, das einfach gut zeigen zu gehen. Und wenn man das gut wegnehmen kann, keine Lymphknoten befallen sind, dann hat man eigentlich sehr eine gute Prognose. Die Chance, also, dass das geheilt ist, ist dann wirklich so. Ist immer ganz, ganz heikel, so Prozentzahlen zu sagen, aber da würden wir jetzt eigentlich mal sagen, so 75-80%. Gibt aber leider auch die, die auch noch Jahre später dann können Ableger machen können. Darum braucht es bei den Speicheldrüsen-Tumoren einmal eine lange Tumornachsorge, also wenn man die Patienten wirklich lange begleiten und auch schaut, einerseits natürlich im Bereich der Drüse, andererseits in den Lymphknoten, aber auch potenziell zum Beispiel in der Lunge, dass dort nicht Ableger entstehen. Weil das ganze Gebiet ist hochinteressant dadurch, dass man jetzt sehr viel mehr auch molekulare Genetik machen kann an diesen Tumoren. Wo man auch merkt, aha, da gibt es eigentlich Mutationen, die können wir mittlerweile mit Medikamenten schon angreifen. Also das ist die sogenannte Target-Therapie. Und das hat jetzt die Prognose schon auch beeinflusst. Oder wird sie sicher? Gehen wir davon aus, dass das für die Zukunft auch entscheidend wird sein.
Bei wem ist die Chance am grössten, dass er so einen Tumor bekommt?
Es gibt eigentlich einen gutartigen Tumor, den sogenannten Wartin-Tumor. Der entsteht ganz typisch bei Rauchern. Und der entsteht dann häufig auch nicht nur in einer Drüse, sondern meistens auf beiden Seiten. Aber sonst, muss man ganz klar sagen, gibt es nicht Risikofaktoren für die Entstehung von so einem Tumor. Es ist wirklich einfach... kann es einfach auftauchen. Es ist auch nicht irgendwie genetisch bedingt, dass man jetzt sagt, da gibt es ganze Familien, die alle so eine Knoten entwickeln, überhaupt nicht. Wir müssen jetzt auch das noch vielleicht ein bisschen in Relationen setzen. Es ist ja insgesamt etwas Seltenes. Also man sagt, jetzt gerade in Amerika gibt es Zahlen, einer auf 100'000 kann so einen Tumor entwickeln. Und da haben wir jetzt die guten und die bösartigen drin in dieser Zahl. Oder? Also, wenn man von Kopf-Hals-Tumoren redet, das ist der 8 häufigste Krebs in der Schweiz. Also auch relativ selten im Vergleich jetzt zu Brustkrebs oder Prostata. Und von diesen Kopf-Hals-Tumoren ist lediglich 8% in der Drüse, in diesen Speicheldrüsen drin. Also alles in allem ein seltener Tumor. Umso schade natürlich, wenn man den verpasst.
Es gibt so in letzter Zeit das Thema Rauchen angesprochen, gibt es Nikotinersatzprodukte. Denken wir jetzt da an Snus, ein riesen Trend. Und ich könnte mir vorstellen, für die Schleimhaut, für den Speichel, ist nicht ganz harmlos. Was weiss man darüber?
Ja, also Kopf-Hals-Tumoren, da unterscheiden wir eben einerseits die in den Speicheldrüsen entstehen. Dort ist eigentlich Snus nicht wirklich ein Risikofaktor dafür. Aber die grosse Gruppe von Kopf-Hals-Tumoren sind Schleimhauttumoren, die eben in der Schleimhaut entstehen. Sei das in den Lippen, sei das im Backen, sei das dann auch auf der Zunge oder im Rachen. Und diese Schleimhauttumoren, die sind ganz klar assoziiert eben auch mit dem Konsum von Snus oder eben auch natürlich dann mit dem Rauchen. Bei den E-Zigaretten, sagen wir jetzt mal so die grosse so ein Überbegriff. Das ist noch interessant, dort wissen wir einfach wirklich noch zu wenig. Dort hat man schon das Gefühl, dass der Tabak eigentlich nicht verbrannt wird. Mhm. Oder dass das wahrscheinlich für die Tumorentstehung ein bisschen weniger risikoreich ist. Aber so ganz klar ist einem das eigentlich nicht. Und was man natürlich ein bisschen Angst hat davor, ist, dass jetzt vor allem auch wirklich Junge, also so Kinder eigentlich, anfangen, das zu nehmen, weil das ja so wahnsinnig feine Geschmäcker hat, oder? Und ob das nicht irgendwo durch dann auch eher mal ein bisschen die Themenschwelle senkt, um dann vielleicht auch anders zu nehmen, ist natürlich dann nochmal eine andere Frage. Aber dazu fehlen uns im Moment noch die Informationen.
Aber ganz grundsätzlich, jetzt für unser Thema, wo wir darüber reden, also sicher ist klar, möglichst nicht rauchen, kein Nikotin zu sich nehmen, egal in welcher Form. Kann man sonst etwas machen, für dass man irgendwie vorbeugende Sachen macht, dass man nie in so ein Problem hineinläuft?
Also eben für die Tumoren, das ist, sagen wir jetzt mal, das ein bisschen lapidar, einfach effektiv ein bisschen Pech. Es lohnt sich sicher, sich einfach auch ein bisschen gut zu beobachten. Und zu
aber
schauen.
Ist das etwas, was man müsste abchecken, regelmässig, wie man so viele Checks macht?
Nein, ich bin sowieso, ehrlich gesagt, nicht so ein Freund von Checks. Ich habe immer ein bisschen das Gefühl, man wiegt sich dann fast ein bisschen in falscher Sicherheit. Schließlich haben wir jetzt einen Check gemacht und dann ist man dann pass erstaunt, wenn dann doch irgendwo etwas ist. Ein halbes Jahr später. Also nein, da lohnt sich sicher. Und ich will jetzt auf keinen Fall irgendwie das Gefühl vermitteln, jeder soll jetzt mal einen Ultraschall von deiner Speicheldrüse machen. Für das ist es, wie gesagt, viel zu selten. Für den Speichelfluss an sich und eben auch dann die Verhinderung von Infektionen oder von solchen Verengungen oder von Steinen, da lohnt sich ganz sicher, dass man wirklich darauf aufpasst, dass man genug trinkt. Also mindestens die 2 Liter pro Tag wäre wichtig. Und dass man wirklich auch dafür sorgt, quasi, dass der Speichelfluss sieht, wodurch man auch so ein bisschen, immer in Aktivität bleibt.
Danke vielmals. Wir konnten nur einen kleinen Ausschnitt da zeigen von einem ganz komplexen und vielseitigen Thema. Aber ich glaube, es war eine gute Inspiration. Danke vielmals, Martina Brogli. Sie hat eine eigene Praxis an der Privatklinik Bethanien. Die HN-Onko-Praxis. Merci vielmals für die Ausführungen.
Vielen, vielen Dank.
Radio 1 Visite, der Medizin-Podcast, unterstützt von der Privatklinik Bethanien. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.